Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wieder so viele dabei sein werden, hoffe ich ja mal. Und begrüße Sie zur Folge 650 des Audiocasts zu CC2TV. Ich habe mir ein paar Themen ausgesucht, über die ich ganz gerne sprechen möchte und fange auch gleich mal damit an. Anfang April diesen Jahres, also dieses Monats, hat Microsoft einige Erneuerungen bekannt gegeben bezüglich seiner Geschäftsbedingungen oder Abläufe oder wie auch immer man das nennt. Und zwar kann man die Microsoft-Konten künftig schneller kündigen. Das heißt also, Microsoft wird es möglich machen für Kunden, dass sie ihre Konten auch ohne diese bisherige 60-Tage-Frist, in einigen Bereichen auch 30-Tage-Frist, direkt löschen können. Damit macht aber Microsoft auch klar, dass hier Unterschiede sind zwischen Privatkonten, wo Rechte und Pflichten etwas günstiger, konsumerfreundlicher sind, und den sogenannten Enterprise-Kunden. Da ist das wieder etwas anderes. Diese Änderung, diese 30-60-Tage-Frist bedingt, das heißt, wenn ich mein Konto kündige, dann wurde es bisher ja so auf Eis gelegt, also schlafen gelegt. Und zunächst mal für 60 Tage und dann erst gekündigt. Wenn in der Zwischenzeit aber von irgendeinem Gerät auf dieses Konto wieder zugegriffen wurde, wurde es automatisch wieder reaktiviert. Und jetzt kann der Kunde aber selbst entscheiden, wenn er kündigt, ob er sofort gekündigt haben will und damit sein Konto sofort löschen will. Und das ist, ich weiß nicht, ob es besser ist, aber die andere Sache war so ein bisschen, wusste man nicht, ist es jetzt wirklich schon weg oder nicht, man musste laufend kontrollieren, ist also vielleicht eine Vereinfachung sowohl für Microsoft wie auch für den Endbenutzer, den Microsoft-Kunden, den Privatkunden zumindest. Ja, wenn das positiv war, was ist denn dann mit Facebook? Bei Facebook ist ja nun bekannt geworden, dass sie einen Datenleck haben und es sind über 500 Millionen Facebook-Nutzer betroffen davon. Dieses soziale, ich betone jetzt von meiner persönlichen Meinung, asoziale Netzwerk, will aber die Betroffenen überhaupt nicht darüber informieren. Das heißt also, bei Facebook wurden unerlaubt, wegen mangelnder Sicherheitsmaßnahmen, 500 Millionen Benutzerkonten die Inhalte kopiert und Facebook sagt, warum soll ich das den Nutzern mitteilen? Als Grund gibt Facebook dafür an, dass man sie gar nicht informieren müsste, weil sie ja das Problem gar nicht beheben könnten. Das heißt also, man muss mir nicht sagen, ob meine Daten irgendwo kopiert und verkauft worden sind, weil ich ja nichts dran ändern kann. Das ist eine tolle Geschichte. Facebook sagt, dass diese Daten durch Scraping abgeflossen sind und die Betrüger oder Diebe kann man ja nicht sagen. Unsere Sprache ist ja immer noch sehr, sehr armselig. Wenn ich etwas stehle, hat der andere es nicht mehr. Hier ist es ja eigentlich kein Dieb, sondern ein Kopierer. Diese Kopierer haben also diese Kontaktinformationen durch eine Funktion von Facebook bekommen, und zwar diesen Kontaktimporter. Das heißt, sie haben das missbraucht, könnte man vielleicht sagen. Und die Funktion, die können jetzt mit Hilfe einer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse nach dem zugehörigen Facebook-Nutzenden, also Mitglied, Kontobesitzer, sowas, suchen. Und dann können auch Kriminelle oder jeder andere auch die Funktion missbrauchen, um Telefonnummern durchzuprobieren und sie dann, wenn sie stimmen, Facebook-Konten zuzuordnen. Die Telefonnummern selbst waren nicht öffentlich zugänglich und konnten eben dann nur durch das Ausprobieren erreicht werden. Die so erlangten Daten, die schon seit einiger Zeit verkauft worden sind, haben es ermöglicht, dass einige Lumpendienstleister gegen eine Zahlung von 20 US-Dollar diese Suche, Telefonnummer und Facebook-ID übernommen haben, und man konnte quasi über einen Bot abfragen und hatte anschließend den kompletten, vollständigen Datensatz irgendeines Facebook-Benutzers. beglückwünsche alle die, die nicht bei Facebook sind. Ich bin es auch nicht. Ich werde es doch nie werden. Ja, man muss schon mal sehen, dass diese Facebook-Daten, die sind eigentlich bis 2019 gesammelt worden, also nicht mehr ganz aktuell. Aber wenn jemand schon länger bei Facebook dabei ist und die Telefonnummern ändert man ja eigentlich auch nicht laufend, dann ist es doch immer ja denkbar, die Gefahr ist groß, dass diese Daten mittlerweile irgendwo bei irgendwelchen Lumpenfirmen gelandet sind, die damit nicht nur Schabernack, sondern tatsächlich Schaden verursachen können. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sind insgesamt etwa 9 Millionen Datensätze von Mitgliedern bei Facebook abgeguckt, abkopiert worden. Lernsoftware ist ja gerade im Moment aktuell, wenn keine Präsenzschule stattfindet, wenn man Fernunterricht macht und so weiter. Und da gibt es jetzt ja auch wieder einen Skandal, dass diese Lernplattform Moodle, M-O-O-D-L-E, eine massive Schwachstelle hat. Die wurde aufgedeckt und die Sicherheitslücke besteht bereits seit 2014 und hat es ermöglicht, dass Schüler, Studenten unbemerkt fremde Accounts bei Moodle übernehmen konnten und so unter anderem ihre und andere Schulnoten verändern konnten, anpassen konnten nach eigenem Gutdünken, also dem Nachbarn eine 5 und sich selbst eine 1 da reinschreiben. Moodle ist ja ein freies und anpassbares Kursmanagementsystem auf PHP-Basis. Und es gibt im Moment in Deutschland 9200 unterschiedliche Installationen dieser Open-Source-Software bei unterschiedlichen Bildungseinrichtungen. Weltweit hat man 200 Millionen Nutzer. Jo, und dann fällt das jetzt auf, sowas. Diese Programmierfehler, der da seit 2014 in der Version 2.8, die ja wohl im Moment noch gültig ist, wenn es nicht behoben worden ist, der ging so, dass man Sonderzeichen, also mathematische Formeln und so etwas, die nicht korrekt kodiert worden sind, genutzt hat, um sie in Textmitteilungen zu übertragen und dort wurden sie dann interpretiert als Programmbefehle. Gut, also die Missbrauchsmöglichkeiten, die sind nahezu unendlich groß. Man muss natürlich wissen, wie man es macht und es ist nicht für irgendeinen Erstklässler gedacht, sondern da muss jemand schon ein klein wenig Ahnung haben. Aber das ist ja spätestens ab der 5., 6., 7. Klasse und höher der Fall. Jetzt ist wieder so eine Geschichte. Da ist Software entwickelt worden, auch Open-Source-Software wie hier, aber Fehler, die Menschen immer machen, sind eben nicht aufgefallen. Und wir können nicht programmieren, wir können nicht bis in letzte Konsequenz denken. Es ist eine ganz große Schwierigkeit. Die Schwierigkeit besteht einfach darum, es muss etwas schnell gemacht werden, aber nicht hierbei entstehen lästige Fehler, sondern wir nehmen Bauklötze. Es wird ja eine Lego-Programmierung heute gemacht. Wir nehmen Bibliotheken, Bausätze, Routinen, Skripte und die werden zusammengenagelt. Und keiner weiß so genau von denen, die das machen, was denn eigentlich letztendlich da in diesen Bibliotheken drinsteckt. Ob da irgendwelche Fehler drin sind. Weil keiner die Zeit hat und auch nicht das Geld dafür bekommt, alles selbst zu programmieren. Dann würden wir ja heute wahrscheinlich noch auf dem Apple II arbeiten. Aber wir müssen es einfach hinnehmen, dass alle Programme Fehler haben und ein gutes Programm ist dasjenige, bei dem die Fehler selbst nach Jahren nicht auffallen. Max Schrems, vielleicht sagt Ihnen das etwas, der hat vor vielen Jahren eine Klage angestrengt, weil er herausgefunden hat, dass Daten nicht gelöscht worden sind, obwohl Amazon gesagt hat, sie sind gelöscht worden. So, und der hat dann aufgrund seiner Erfahrungen, die er gemacht hat, auch ein, na, wie soll man sagen, ein Büro, ein Unternehmen gegründet und ist seitdem als Datenschutzaktivist unterwegs. Dieser aktive Freund und Helfer für uns im Internet, der hat sich jetzt mit Google angelegt. Vielleicht wissen es ja einige, Google hat ja auf allen Telefonen und Tablets, überall wo Android läuft, eine eindeutige Werbe-ID hinterlegt. Gut, die kann man löschen, Google legt sie wieder neu an, allerdings dann eine andere, so dass ich dann erstmal, hoffen wir, nicht mit der alten in irgendeiner Art verknüpft bin. Über diese Werbe-ID ermöglicht es Google Drittanbietern, das Surfverhalten von Nutzern zu verfolgen. Das heißt, mein Telefon, mein Android-System hat eine ID und Google stellt die Möglichkeit zur Verfügung für Werbetreibende und sonstige, dass man jetzt gucken kann, wo war der, was hat er sich angesehen, wie lange war der da, hat er was gekauft, hat er was und so weiter. So, das hat Google sich aber nicht genehmigen lassen von den Benutzern. Keiner hat jemals unterschrieben, Google, du darfst eine Werbe-ID auf meinem Telefon anlegen. Machen ja diese Konzerne sowieso nicht. Einen kleinen Endnutzer zu fragen, die haben so viel Geld, die können so lange prozessieren, bis der nicht mehr lebt. Und jetzt hatte diese Werbe-ID doch dazu geführt, dass der Max Schrems gesagt hat, nee, so geht es nicht. Er hat in Frankfurt Beschwerde gegen Google eingelegt und hat versucht jetzt, Google dazu zu zwingen, diese Werbe-ID sich von dem Endbenutzer genehmigen zu lassen. Gut, wenn heute Google zu mir kommt und sagt, du hast vor 3 Jahren ein Telefon gekauft von der Firma XY, da ist Android drauf, du musst mir jetzt unterschreiben, dass ich eine Werbe-ID... Geht ja gar nicht. Das heißt, in Konsequenz würde es darauf hinauslaufen, dass Google die Nutzung dieser ID nicht mehr weiter betreiben darf. Und ja, was das bedeutet, das ist natürlich schon ganz mächtig, wenn man sich überlegt, dass da eine riesen Wirtschaft weltweit mit Milliarden von Umsätzen und Gewinnen aufgebaut ist. Auch Facebook zum Beispiel, die ja hauptsächlich an Werbung verdienen, sind daran beteiligt und leben auch über und mit dieser Werbe-ID und verteilen darüber auch Werbung. Die sind im Moment maximal erschüttert, weil die der Meinung sind, es könnte ja jetzt sein, dass es auch uns irgendwo an den Kragen geht, dass wir jetzt nicht mehr genau wissen, wem wir was aufs Auge drücken können oder wer für welche Produkte empfänglich ist. Evergiven, sagt Ihnen das was? Dieses Monster, welches da zu einem Darmverschluss, zu diesem Stau geführt hat, dieses Riesenschiff. Man muss sich das mal überlegen. Ein einziges Schiff stellt sich im Kanal quer und schon geht gar nichts mehr. Ja, das ist ja nun auch die Hauptschlagader für unsere moderne Industrie, die alles, was aus dem Osten zu uns kommt, in den Westen und umgekehrt, transportieren muss. So, also diese Evergiven, die ist 400 Meter lang und fast 60 Meter breit. Sie wiegt über 200.000 Tonnen, ist mit 18.300 Containern beladen, hat einen Tiefgang von 16 Metern. Ist eigentlich gar kein großes Problem, denn der Kanal ist ja 24 Meter tief ausgebaggert, zwar nur auf einer Breite von 121 Metern, danach steigt die Fahrrinne an bis zum Ufer, aber das sollte ja reichen, 121 Meter beim 60 Meter breiten Schiff. Da würden ja theoretisch fast zwei nebeneinander passen. Jetzt hat man aber aufgezeichnet, was ganz normal ist, wie der Kursverlauf dieses und aller anderen Schiffe war. Und da hat man gesehen, dass dieses Monster schon etwa 70 Meter weit nach rechts bei der Einfahrt in den Kanal abgekommen ist. Und man weiß nicht, man kann es noch nicht genau sagen, ist es wirklich Wind gewesen, der diese 40 Meter hoch gestapelten Container zur Seite gedrückt hat, oder war es der Sandsturm, der die Sicht behindert hat? Nur, wir müssen uns mal die Physik ein klein bisschen vornehmen. Und zwar den sogenannten Bank-Effekt. Dieser Bank-Effekt, der Ufer-Effekt, der geht zurück auf Strömungsverhalten. wenn jetzt dieses Schiff durch den Kanal fährt, dann strömt rechts und links das Wasser schneller vorbei, als wenn kein Schiff da wäre, weil das Schiff verdrängt Wasser, der Platz für das Wasser ist nicht mehr so groß wie vorher, also muss es sehen, dass es schneller vorbeikommt, damit alles wieder passt. Bernoulli, das war ein Schweizer Physiker, Daniel Bernoulli meine ich, der hat 1838 eine Gleichung entwickelt, die auch heute noch nach ihm benannt ist, und darin beschreibt er nun ganz klar, was passiert. Lassen Sie mich es mit einfachen Worten sagen, muss ja nicht jeder nachrechnen können. Wenn das Schiff jetzt auf der einen Seite näher an das Ufer herankommt und das Wasser strömt da viel schneller, dann ist es ähnlich wie beim Flugzeug, bei einer Tragfläche, die ja oben gewölbt ist und dadurch dafür sorgt, dass weniger Platz da ist und oben die Luft schneller vorbeiströmt als unten, wo sie gerade ist, und dadurch einen Auftrieb erzeugt. So ist auch hier ein vertikaler Auftrieb, könnte man sagen, der das Schiff dann ab einer gewissen Schräglage immer näher an das Ufer heranzieht. Und demzufolge geht das Heck natürlich in die andere Richtung. Das Schiff stellt sich quer. Es dreht sich also quasi um eine senkrechte Achse, die nahezu in der Mitte des Schiffes denkbar sein sollte, und diese unterschiedlichen Druckverhältnisse durch die unterschiedlichen Fließgeschwindigkeiten sorgen also dann dafür, dass man bei einer Drehung in dieser Breite des Kanals ab etwa 20 Grad nichts mehr machen kann. Die Kraft der Maschinen und der Ruder reichen nicht mehr aus, um das Schiff wieder in die richtige Richtung zu bekommen. Man muss sich ja überlegen, 200.000 Tonnen da drauf und so eine riesen Fläche, das ist nun mal nicht so einfach. Das kann man nicht einfach bremsen oder drehen oder sonst was. Es geht also nicht mehr. Also hat diese 400 Meter lange, manche Brücke über den Fluss ist nicht so lang, Monster den Kanal komplett zugemacht. So, Suezkanal zu ist natürlich die Katastrophe für sich. Und einen solchen Apparat mit 200.000 Tonnen wegzuziehen, wegzudrücken, war schon eine Aufgabe, die eigentlich, ja, ich hatte mir vorher gedacht, wie wollen sie es jemals schaffen? Die müssen ja wirklich da irgendwo einen Umweg ausbaggern. Und haben da so einen kleinen Spielzeugbagger von meinem Nachbarsjungen da. Aber man hat es eben dann doch geschafft, das Schiff freizuschleppen und ist schon großartig. Aber die Katastrophe ist erwartbar gewesen, wenn man aus irgendwelchen Gründen zu weit von der Mitte der Fahrrinne wegkommt, dann ist nichts mehr zu machen, weil der Bernoulli-Effekt eben dafür sorgt, dass wenn man mal so ein bisschen schräg steht, wenn mal das Strömungsgeschwindigkeit zwischen Ufer und Schiff eine gewisse Größe erreicht hat, dann zieht es das Schiff unweigerlich quer. Und dann drückt das Wasser natürlich hinten das Heck auf die andere Seite. Tja, Technik, irgendwo kommen wir an Grenzen. Wir müssten nochmal an andere Grenzen sprechen. Mir ist da ein Buch aufgefallen von Arno Ludwig Ulrich Ida Kaufmann. Der hat, glaube ich, früher auch für den Stern einige Beiträge geschrieben, ist mir öfter aufgefallen. Das ist einer, der sich mit der Bahn, mit allen Bahnthemen recht gut auskennt und sich lange damit beschäftigt hat. Und der sagt also, die Bahn lügt ja wie gedruckt. Die gibt sich ein grünes Gewand und hat aber Loks, die rauchen und stinken. Keine Dampfloks mehr, doch nur noch ganz, ganz wenige. Aber die Dieselloks zum Beispiel, da gibt es aber keine Filter drin, gibt es keine Katalysatoren oder so etwas. Nein, die ballern alles in die Luft, was einfach nur so geht. Gut, die Bahn erzählt natürlich großartig, sie elektrifizieren und würden mit im Fernverkehr mit 100% Ökostrom fahren. Und das sind dann 140 Millionen Mitfahrer, die mit Ökostrom transportiert werden. Ja, hört sich wahnsinnig gut an. 100% Ökostrom für Reisende im Fernverkehr. Aber der Fernverkehr ist fast der kleinste Teil dessen, was die Deutsche Bahn tatsächlich tagtäglich über die Schiene schickt. Also bei einem der kleinsten Teile 100%. Das muss man ins Verhältnis setzen. So, und die Bahn AG ist aber seit Jahren der größte Stromverbraucher in Deutschland. Sie benötigt mehr Strom als Berlin zum Beispiel. Und die Züge, alles, was sie elektrifiziert haben, zum Laufen zu bekommen, da brauchen sie 18 Milliarden Kilowattstunden. So, und der Ökostrom im Fernverkehr, diese kleine Zahl da, ja, hier muss man natürlich nochmal etwas dazu sagen. Die Bahn ist Mitbesitzer des AKW Neckar-Westheim. Wussten Sie das? Also die grüne Bahn, die mit Ökostrom fährt, besitzt einen Teil des AKW Neckar-Westheim. Und Neckar-Westheim ist eins, ich glaube sogar das älteste Atomkraftwerk Deutschlands. Und das hat seit Inbetriebnahme 1976 mehr als 500 Störfälle zu verzeichnen gehabt. Da in der Nähe wohnen, wenn man da Bekannte oder Freunde hat, die haben Angst, die haben wirklich Angst, dass sie da wohnen und dass dieses Scheißteil nicht endlich abgeschaltet wird, eins der ältesten. Gut, kommt ja bald. Aber dass die Bahn sich dann immer noch als grünes, umweltfreundliches Unternehmen hinstellt, ist einfach nur ein Hohn. Denken wir mal zurück, Fukushima, die hatten ja gerade ein schreckliches Jubiläum mit ihrem Atomkraftwerk da. Was hat damals der Bahnchef gesagt, Rüdiger Grube? Der hat ja mit diese energiepolitischen Appell unterschrieben, den die deutschen Manager dann ausgegeben haben und haben sich für eine Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken damit profiliert. Aber was hat das jetzt alles mit Grün zu tun, mit Umwelt? Das sind alles nur Lügen. Bei der Bahn sind noch nicht einmal 60% des Schienennetzes elektrifiziert. Es fehlt ganz einfach der Wille, das zu tun. Da wirklich ein ökologisches Bewusstsein in der Betriebsführung mit einfließen zu lassen. In der Zeit von 2005 bis 2010 ist der Anteil der elektrifizierten Strecken um 0,4% pro Jahr gestiegen. Ja, das ist dann eben ein grünes. So, dann muss man weiter gucken. Ich meine, der Bund ist ja Eigentümer oder Miteigentümer der Bahn. Und wenn wir uns dann ansehen, dass die Autobahnen ja nun wirklich zu sind mit LKW bis zum geht nicht mehr. Und jetzt steckt die Bundesregierung nicht in die Elektrifizierung, nicht in die Modernisierung, nicht in was weiß ich was hinein, die Dieselloks da rauszuschmeißen, mehr elektrische Loks auf die Schiene zu bringen. Nein, nein, die stecken ihr Geld in Tests hinein, dass LKW jetzt plötzlich so wie früher, vielleicht die alten, ihr könnt euch noch erinnern, da gab es in einigen Städten O-Busse, das waren richtige Omnibusse, die hatten oben so Bügel drauf und die hingen sich dann an eine Stromleitung und fuhren dann elektrisch. Das macht man jetzt wieder, als Test natürlich erstmal, ich habe ja schon darüber berichtet, mit der Autobahn, dass man da Strecken testweise mit Stromleitungen ausrüstet und dann diese riesen Extralaster dafür mit Strom fahren lässt. Gut, man will es probieren, will es testen. Das macht man parallel zu Eisenbahnstrecken, die nicht elektrifiziert sind. Wussten Sie eigentlich, dass ein solcher LKW, ein solches ein großes Trümmerteil, eine Straße so stark belastet, abnutzt, schädigt, wie 100.000 PKW? 100.000 PKW. Das wird aber vom Bund gefördert. Diese Experimente will man machen. Wenn da rauskommt, dass diese Dinge da, was weiß ich was, etwas effizienter fahren, was soll denn dann passieren? Sollen wir also unsere Autobahnen elektrifizieren? Also auf der A5 bei Langenmörfelden, wer da mal vorbeifährt, da haben wir schon in 2019 war das, die ersten Tests damit begonnen. In einem Land, welches schwarz-grün regiert wird, wird so ein Mist gemacht. So, und der Staat hat dafür 14,6 Millionen Euro dazugegeben, dass man jetzt Elektrozüge auf Gummirädern auf die Autobahn schickt. Es ist eine Schande, anstatt dass man das Geld in die Elektrifizierung der Bahn steckt. Aber Naja, Problem ist, nur 2/3 aller Züge können auf unserem vorhandenen Schienennetz störungsfrei fahren. Alle anderen werden dazwischen gesteckt. Es ist ja so viel verkauft worden von der Bahn, die wollten ja an die Börse gehen und haben so viel Geld gemacht, wie sie nur konnten, durch Einsparungen, durch Verkäufe, sonst wo. Guck sich mal die ganzen maroden Bahnhöfe an, alles, was da verkauft worden ist. Wie unglaublich viel Grundstücke verkauft worden sind, wo noch Schienen liegen, die keiner mehr nutzen kann, um der Bahn nicht mehr gehören, oder wo Einkaufszentren oder Freizeitzentren hingebaut worden sind, kann man so gar nicht sehen. Die Bahn kann gar nicht mehr Ausweichstrecken bauen, die kann gar nicht mehr. Hat ein unglaubliches Problem damit, weil es ein kompletter missgewirtschafteter Verein geworden ist, der sich grün anstreicht und eine Ökosau ist, wie man sich kaum stärker vorstellen kann. Hallo Nummern. Ja, du Nummer und du Nummer, alles Nummern. Ja, am Ende noch eine schöne Sache. Da hat die Regierung richtig gehandelt, denn sie hat die Aufmerksamkeit, die bei uns auf Corona lag, bei allen Bürgern und Bürgerinnen, die hat sie genutzt und hat endlich doch uns alle zu Nummern gemacht. Es wurde das Gesetz für Bürgeridentifikationsnummern verkündet. Und das Gesetz wurde Anfang Januar auf den Weg gebracht und wurde dann auch beschlossen. Und jetzt ist es endlich soweit. Dieses Gesetz verpflichtet jetzt den Bund, die Länder und auch die Gemeinden bis zum Jahr 2022 575 Verwaltungsleistungen online zu machen. Und damit die auch von allen genutzt werden können, bekommt jetzt jeder eine solche ID, also eine Identifikationsnummer. Das ist das Registermodernisierungsgesetz, so heißt das. Also wir sind jetzt alle in einem Register oder werden alle in einem Register fahren. Der Bundesrat hat am 5. März zugestimmt und damit war die Sache unter Dach und Fach. Datenschützer haben sich vorher schon sehr kritisch dazu geäußert. Es gibt Rechtsgutachten, zum Beispiel von der Friedrich-Naumann-Stiftung, die ein ernstzunehmendes Risiko dazu sehen. Weil wir wissen ja alle, es sind ja immer und überall Datenlecks. Und wir haben über Software gesprochen vorhin, die nicht funktioniert und nicht sicher ist. Und auch hier. Und auch der Bund hat sich ja in den letzten Jahren immer wieder hervorgetan, dass er miserable Software hat. Und eine Datensicherheit, die fast lächerlich ist, könnte man sagen. So, und jetzt sollen also die Daten aus verschiedenen Lebens- und Verwaltungsbereichen zusammengeführt werden, auch vom Finanzamt. Und der Staat bekommt dadurch, zumindest theoretisch, die Möglichkeit, die Persönlichkeiten seiner Bürger in bestimmte Kategorien reinzustopfen und Profile anzulegen. Ja, theoretisch. Aber wir wissen doch, wenn der Staat etwas machen will, dann macht er es. Und wenn er vorher was anderes versprochen hat, dann ist es auch scheißegal. Hinterher ist eben alles anders. Guckt euch die Mautbrücken an, auf den Autobahnen sowas, die werden immer mehr und mehr dafür genutzt, dass man auch andere Dinge damit macht, außer LKW zu kontrollieren und die Maut zu kassieren. Also, ihr lieben Nummern, da habt ihr nicht aufgepasst. Das hat man so im Schatten der Pandemie Diskussionen durchgeführt und wir werden irgendwann irgendwie nur zu einer Nummer. Und der Druck zum Dattelfon, der wird ja auch von allen Seiten immer größer. Irgendwann können wir unsere Nummer dann mit unserem Dattelfon anzeigen und der Staat weiß jederzeit, wer von uns wann, wo, was gemacht hat, gewesen ist, nicht nur geboren ist, wo er seine Pommes mit dem Telefon bezahlt hat und was weiß ich auch immer. Ihr seid alle Nummern. Wunderbar. Wollte ich eigentlich schon immer, dass man mich als Nummer bezeichnet. Mir fällt also nichts ein. Die Bürgeridentifikationsnummer ist eine Katastrophe. Auch wenn das Innenministerium behauptet, dass die Sorgen darum unbegründet sind und dass mehrfach Sicherheit gewährleistet wird und so weiter. Aber die Leute, die das sagen, die haben sowieso keine Ahnung davon. So, nach dieser guten Nachricht werde ich mich jetzt mal daran geben, das hier zu schneiden, damit es hochgeschoben werden kann. Morgen Montag schaffe ich es mal wieder nicht, aber es soll ja morgen Abend online gehen. Gut, das war für heute mein Spruch. Ich bedanke mich bei allen Spendern, die mitgeholfen haben, dass wir das weitermachen können. In der Hauptsache natürlich auch die Videos. Und das letzte ist ja von heute aus gesehen gestern online gegangen. Da hat man dann wieder gesehen, diejenigen, die da eben nichts zwischen den Ohren haben, die haben ihre Kommentare dazu abgegeben. Ja, es ist eben so. Jeder, der seinen Kopf nicht nur zum Haare schneiden hat, weiß aber mittlerweile, auch wenn nicht alles optimal läuft, auch wenn zurzeit Wahlkampf ist und Geplänkel und sonst was, aber wir müssen selbst entscheiden. Wir müssen Verantwortung übernehmen. Wir müssen selbst sagen, ja, das und das ist richtig. Lasst euch nicht verarschen von diesen Rattenfängern. Bedanke mich fürs Zuhören bis hierher. Tu meinen Daumen nach oben, sag, schaut nochmal in den Shop hinein. Ich weiß nicht, ob es was Neues gibt. Ich habe so ein bisschen den Kontakt zu Thomas Ritter verloren. Weiß auch nicht, warum. Und würde mich freuen, wenn wir uns in 2 Wochen wiederhören. Oder nächste Woche das neue Video. Da weiß ich noch gar nicht, macht Thomas das oder ich? Wir müssen mal sehen. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2. Das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.